Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um Riesenmaulwurfsratten, die einer frühen Hochkultur in Äthiopien als Nahrung dienten. Außerdem berichten wir, warum die wurmartigen Larven der Goldrutengallmücke erstaunlich weit hüpfen können, obwohl sie gar keine Beine haben. Und wir verraten, weshalb der Blick auf sattes Grün psychisch labile Stadtmenschen innere Ruhe finden lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Schon vor rund 40.000 Jahren haben Menschen dauerhaft im Hochgebirge gelebt. Das belegen Spuren unter einem Felsvorsprung in Äthiopien, die Archäologen heute im Fachmagazin Science beschreiben. Ihren Analysen zufolge tranken die Steinzeitjäger Gletscherwasser und ernährten sich von Riesenmaulwurfsratten. Dr. Götz Ossendorf vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Köln war bei den Ausgrabungen dabei. Ich habe ihn vorhin gefragt, wo der Fundort liegt.
Die Fundstelle befindet sich in den Bale Mountains. Die Bale Berge erheben sich über bis zu 4.300 Metern, bestehen aus einem zentralen Plateau, was sich etwa auf 4.000 Metern befindet. Und dort finden wir im gesamten afrikanischen Kontinent das größte afroalpine Ökosystem. Wir haben an einem Felsdach gearbeitet, Fincha Habera. Der befindet sich auf 3.500 Metern Höhe. Das ist ein Felsüberhang, das heißt, dass dort sehr geschützte Sedimente sich befinden. Und die haben wir dort gefunden und ausgegraben.
Was genau haben Sie bei der Untersuchung und Ausgrabung dieser Sedimente gefunden?
Was wir gefunden haben, sind einmal Steinartefakte, und diese Steinartefakte sind sehr typisch für eine gewisse Zeit in der Urgeschichte Ostafrikas, das sogenannte Middle Stone Age. Und das ist die Zeit und die Kultur des anatomisch modernen Menschen, also des Homo sapiens, der in Afrika entstanden ist. Man findet diese typischen Artefakte ungefähr zwischen 300.000 und 30.000 vor heute. Steinartefakte sind das eine, das andere waren Knochenreste, also in dem Fall konnten wir auch nachweisen, dass es Beutetiere sind, also Tiere, die die Menschen gejagt haben und auch dort konsumiert haben vor Ort. Und von diesen Faunenresten, ca. 94%, lassen sich ausschließlich einer Spezies zuordnen, nämlich der sogenannten Riesenmaulwurfsratte. Ein endemisches Tier in den Bale Mountains, das es auf der ganzen Welt nur dort gibt. Und die Menschen haben diese Ratte halt sehr verstärkt gejagt. Es gibt noch weitere Funde, unter den Highlights sicherlich der Fund von einem einzelnen Straußeneifragment. Straußen leben nicht auf diesen Höhen, sondern kommen aus den Tiefebenen, also dem heutigen östlichen Äthiopien Richtung Somalia oder auch aus dem ostafrikanischen Grabenbruch. Auf jeden Fall tausende von Metern unterhalb dieser Fundstelle, was für uns natürlich ein Anzeiger ist, dass die Menschen auf jeden Fall auch Kontakt hatten zu anderen Jägersammlergruppen dieser Zeit.
Sie folgern aus Ihren Funden, dass bereits vor über 30.000 Jahren, also steinzeitliche Jäger, über längere Zeiträume in dieser unwirtlichen Bergregion gelebt haben. Was genau könnte die denn in diese Höhen getrieben haben? Also warum sind die aus dem Tiefland, wo die Straußeneier herkommen, dann so hoch in die Berge gestiegen? In den Tälern muss es damals doch noch jede Menge Platz gegeben haben.
Wir können die Frage nicht zufriedenstellend beantworten. Wir können schlecht in die Köpfe prähistorischer Menschen reinschauen. Aber was wir sagen können, ist, unsere Wahrnehmung von harschen, von schwierigen, von gefährlichen Umwelten muss nicht notwendigerweise die Wahrnehmung von prähistorischen Menschen gewesen sein. Und wir können halt zeigen, dass die sich nicht nur über einen langen Zeitraum wiederholt dort oben aufgehalten haben, sondern dass sie sich eben auch kulturell und von ihrem Verhalten her an diese Umwelt angepasst haben. Sie haben das Schmelzwasser der Gletscher getrunken. Wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht nur die Höhe, die sehr problematisch ist, die sehr schwierig ist für den menschlichen Körper, sondern es war auch noch sehr kalt und Gletscher waren in unmittelbarer Nähe zu ihrer Wohnstelle. Und sie haben auf jeden Fall diesen afroalpinen Bereich genutzt, indem sie die Maulwurfsratten gejagt haben, indem sie das Gletscherwasser getrunken haben. Und es gibt noch was Drittes, sie haben Obsidian, was dort oben auf 4.200 Metern Höhe natürlich auftritt, genutzt, also Vulkanglas, um dort ihre Werkzeuge draus herzustellen.
Das heißt, dieser geschützte Nationalpark dort ist von Menschen offenbar gar nicht so unberührt geblieben, wie man das früher immer dachte.
Genau, das ist auch die zentrale Hypothese. These unserer Forschungsgruppe. Wir sind ja als Archäologen nur ein Teil einer größeren Forschungsgruppe, die als fundamentale Hypothese eben hat, dass diese scheinbar natürliche Umwelt eben schon sehr lange von Menschen mitgestaltet ist.
Dr. Götz Ossendorf vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Uni Köln war das. Er zählt zu den Entdeckern einer frühen Hochkultur im afroalpinen Bale-Gebirge in Äthiopien. Bei den heutigen Vertretern des Homo sapiens stehen Riesen-Maulwurfsratten nur noch selten auf dem Speiseplan. Dafür gönnen wir uns heute gern einen Sonntagsbraten vom Rind oder eine Schweinswurst oder einen Hühnerschenkel. Dass sich Fleisch heute fast jeder Deutsche fast jeden Tag leisten kann, wenn er denn will, haben wir der Massentierhaltung zu verdanken, die auf maximale Wirtschaftlichkeit getrimmt ist. Dabei gäbe es gute Gründe, auch das Tierwohl wieder stärker in den Blick zu nehmen. Über Techniken, die helfen könnten, tierisches Leid zu verringern, diskutieren Fachleute diese Woche beim Internationalen Kongress zur Fleischforschung und Verarbeitung in Potsdam. Volkert Wildermuth berichtet.
Ein Ferkel schreit. Kastration ohne Betäubung ist Alltag in deutschen Ställen. Dabei sollte sie doch längst verboten sein. Die Schweinebauern argumentieren, die Kastration ist notwendig, um den unangenehmen Ebergeruch im Fleisch zu vermeiden. Außerdem herrscht dann Ruhe im Stall, weil kastrierte Schweine friedlicher sind. In England, Irland, Spanien und Portugal verzichten die Bauern trotzdem auf die Kastration und ziehen die Eber groß.
Der Vorteil ist, die akuten Schmerzen fallen weg und die Bauern haben weniger Arbeit. Andererseits gibt es auch Nachteile für das Tierwohl. Aggressives Verhalten. Die Tiere unten in der Hierarchie werden ständig belästigt. Das muss man abwägen.
Und das ist alles andere als einfach, meint Michel Bonon vom französischen Institut für Schweineforschung nahe Rennes. Neben dem Tierwohl spielen auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Kastrierte Eber wachsen langsamer, liefern dafür hochwertigeres Fleisch. Alles hängt davon ab, in welcher Form das Schwein am Ende auf dem Teller landen soll.
Basically, to make it simple. Wenn Sie preiswertes Massenfleisch produzieren wollen, Kochwürste oder Kochschinken, dann sind Eber eine gute Lösung. In diesen Produkten fällt der Ebergeruch kaum auf und das Fleisch ist billiger. Wenn Sie aber luftgetrockneten Schinken oder Dauerwürste produzieren, die über Wochen reifen, dann sind Eber nicht geeignet, weil ihr Fett schneller ranzig wird und zu weich ist.
Dann ist die Kastration besser. Die kann auch unter Betäubung verabreicht werden, doch das ist teuer, vor allem wenn ein Tierarzt erforderlich ist. Alternativ gibt es auch eine Impfung gegen männliche Hormone, eine Immunokastration. Die ist eigentlich ideal. Die Spritzen tun kaum weh, die behandelten Tiere wachsen schneller, liefern eine gute Fleischqualität und es gibt keine Probleme mit aggressiven Ebern. Schwierig ist die Umsetzung. Es werden zwei Impfungen benötigt. Die eine müsste schon im Ferkelbetrieb gegeben werden, die zweite im Mastunternehmen. Vielleicht gibt ja das endgültige Verbot der Kastration ohne Betäubung 2021 hier den nötigen Anstoß. Klar ist, am Ende ihres Lebens werden alle Schweine geschlachtet und auch im Schlachthof gibt es neue Entwicklungen, die versuchen, das Tierwohl mit den Wünschen der Menschen in Einklang zu bringen. Am McMaster Laboratory im australischen Armidale erprobt Alison Small eine Alternative zum Bolzenschussgerät bei der Schlachtung von Rindern.
Wir nutzen elektromagnetische Energie, Mikrowellen, um das Gehirn und nur das Gehirn zu erhitzen. Das geht sehr, sehr schnell. Noch bevor die Tiere Hitzestress erleben, werden sie bewusstlos.
Das zeigen genaue Messungen der Hirnströme und der Stresshormone sowie eine aufwendige Analyse von Videos der Mikrowellenschlacht. Das Verfahren wird derzeit im Großmaßstab erprobt. Anstoß für die Entwicklung gab die Nachfrage durch die große islamische Gemeinschaft in Australien. Damit Fleisch als Halal gilt, müssen die Tiere ausgeblutet werden. Andere Formen der Tötung sind nicht erlaubt.
Bolzenschussgeräte verursachen so große Schäden, dass das Fleisch nicht halal ist. Eine Alternative ist die Betäubung durch Strom. Doch das wirkt nur kurzfristig und gibt wenig Zeit für das Ausbluten. Mit der Mikrowellenmethode bleiben die Tiere 3-4 Minuten bewusstlos. So wird das Ausbluten mit dem Tierwohl vereinbar. In a
welfare-friendly manner. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, wie Tiere gehalten und getötet werden können. Die Wissenschaft kann ihre Vor- und Nachteile prüfen. Was am Ende aber umgesetzt wird, entscheiden vor allem die Wünsche der Verbraucher.
Ein Beitrag von Volkhard Wildermuth. Nach diesem gar nicht so appetitlichen Thema jetzt etwas leichtere Kost. Eine verrückte Geschichte aus der Rubrik Kurioses aus dem Tierreich. Es geht um die Larven einer Mücke, die bei Gefahr im Verzug erstaunlich hoch und weit hüpfen können. Und das, obwohl sie gar keine Beine haben. Wie die das machen, haben Biologen jetzt mit einer Hochgeschwindigkeitskamera geklärt. Details von Magdalena Schmude.
Sheila Petek ist Professorin für Biologie an der Duke University im amerikanischen Durham. Dort forscht sie hauptsächlich an Fangschreckenkrebsen und hatte von Goldrutengalmücken noch nie etwas gehört, bis sie auf einer Konferenz Mike Wise wieder traf, einen alten Bekannten und Botaniker.
He had been finding these little larvae.
Er hatte in den Pflanzen, mit denen er arbeitet, diese kleinen Larven gefunden und gesehen, wie sie springen. Und da ich berüchtigt dafür bin, mich mit kleinen Dingen zu beschäftigen, die sich schnell bewegen, fragte er mich, ob wir uns das mal zusammen anschauen.
Aus der spontanen Verabredung wurde ein Projekt, das die Forscher 3 Jahre lang beschäftigte. Zum einen, weil die Larven nur an wenigen Tagen im August in dem Entwicklungsstadium sind, in dem sie überhaupt springen können. Zum anderen, weil es sich als schwierig erwies, die winzigen, weichen Tiere im Labor zu untersuchen, die Mike Wise dafür jedes Mal mit dem Auto aus Virginia in Sheila Petteks Labor in North Carolina transportierte.
Es ist schwer zu beschreiben, wie winzig diese Tiere sind. Sie sind 3 Millimeter lang und etwa 0,5 Millimeter dick. Und um zu sehen, was sie tun, mussten wir eine Makrolinse auf die Hochgeschwindigkeitskamera montieren und wirklich nah heranzoomen.
Nach mehreren Versuchen, um den richtigen Zeitpunkt im Jahr und die richtigen technischen Einstellungen zu finden, konnten die Wissenschaftler endlich beobachten, wie die Larven springen. Die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen, wie die winzigen Tiere ihre Absprungposition einnehmen. Dazu krümmen die Larven ihren Körper zu einer Schlaufe zusammen, sodass der Kopf den Schwanz berührt. Winzige, klebrige Haare am Körper halten beide Körperteile zusammen und fixieren die Schlaufe.
Und dann quetschen sie die Schlaufe noch weiter zusammen und es wirkt so, als ob sie die Körperflüssigkeit in den hinteren Teil des Körpers pressen, der sich dadurch versteift. Und wenn sie das getan haben und irgendwann den Kopf wieder vom Körper lösen, wirkt der steife Teil für einen Augenblick wie ein Bein, das sie vom Boden wegdrückt.
Während die Larven 3 Sekunden brauchen, um sich zusammenzuquetschen und die Absprungschlaufe zu bilden, dauert das Lösen und Abspringen nur Sekundenbruchteile. Dadurch wird in kurzer Zeit viel Energie freigesetzt und schleudert die Larve in hohem Bogen durch die Luft, bis zu 12 Zentimeter weit und damit mehr als das 30-fache ihrer eigenen Körperlänge.
Und wenn man sich die Energiebilanz anschaut, ist es etwa 30 Mal effizienter zu springen, als die gleiche Strecke zu kriechen. Sie können also mit deutlich weniger Energie deutlich weiter kommen.
Deshalb ist die Sprungtechnik der Larven nicht nur für Biologinnen interessant. Nach dem gleichen Prinzip könnten weiche Roboter funktionieren, die sich zuerst verformen, um Energie zu speichern, und sie dann wieder freisetzen, um eine Bewegung auszuführen. Und auch die winzigen Klebehaare sind für Sheila Petek als mögliches Vorbild für technische Anwendungen denkbar. Die Wissenschaftlerin ist gespannt, welche Entdeckungen sich aus der zufälligen Begegnung mit Mike Wise noch ergeben.
Magdalena Schmude über die goldroten Gallmücke, deren Larven bei Gefahr im Verzug hüpfend die Flucht ergreifen. Dass Stadtbewohner ständig gestresst sind und von Ticks und Neurosen geplagt, das hat Woody Allen ja in so ziemlich jedem seiner Filme thematisiert. Und die Statistik gibt ihm recht. Wer in der Stadt lebt, ist nachweislich empfänglicher für psychische Leiden wie Depression, Schizophrenie und Angststörungen. Als Forscher des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim vor einigen Jahren Zahlen vorlegten, die das belegen, sorgte das für Aufsehen. Jetzt haben die Wissenschaftler nachgelegt und in einer neuen Studie untersucht, wie man Stadtbewohner vor psychischem Stress schützen kann. Ihre Antwort: Grün ist die Hoffnung. Martin Hubert weiß mehr.
Der Anblick von saftigem Rasen, bunten Blumenbeeten oder baumreichen Parks entspannt und hebt die Stimmung. Das weiß eigentlich jeder. Doch eine neue Studie am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim konnte das jetzt nicht nur empirisch belegen. Sie zeigt auch, dass Grünanlagen vor allem für psychisch labile Stadtbewohner hilfreich sind. Das Team um Professor Heike Toast analysierte 33 gesunde Menschen eine Woche lang auf ihren alltäglichen Routen durch die Stadt.
Wir haben hier Menschen mit sogenannten E-Diaries, das sind elektronische Tagebücher, ausgestattet mit einem Studiensmartphone. Müssen Sie sich vorstellen, 10 bis 15 Mal am Tag poppt da eine Frage auf und Sie werden dann gefragt, wie Sie sich aktuell fühlen, wie Ihre Befindlichkeit ist.
Die Versuchspersonen konnten dann auf einer Skala den Grad ihres Wohlbefindens einstellen. Bisher verglichen Studien zum Einfluss von Grünanlagen auf das Wohlbefinden nur Personen, die dauerhaft in einer grünen oder einer grünarmen Umgebung leben. Mit dem Ergebnis, dass Menschen häufiger erkranken, wenn sie weniger Grün um sich haben. Die Mannheimer Forscher wollten nun jedoch wissen, wie sich das Wohlbefinden verändert, wenn jemand dynamisch mal durch grüne und mal durch triste Stadtgegenden geht. Gemeinsam mit Karlsruher und Heidelberger Wissenschaftlern identifizierten sie daher über das Studiensmartphone den Ort, an dem sich ihre Versuchspersonen während der Abfrage befanden.
Wir haben die Grünfläche um die Individuen herum quantifiziert, die Menge bestimmt. Und konnten dabei feststellen, dass wenn Individuen von mehr Grün umgeben sind, die Stimmung besser ist im Vergleich zu anderen Zeitpunkten, wo weniger Grün drumherum ist.
Eine grüne Umgebung steigert also das Wohlbefinden. In einer zweiten Studie bestätigten die Mannheimer Forscher diese Ergebnisse und fragten danach, wer besonders vom Grün profitiert. Dazu legten sie ihre Versuchspersonen in einen Magnetresonanztomographen.
Die Menschen, die wir da untersucht haben, die haben eine Emotionsverarbeitungsaufgabe im Tomographen gemacht, während ihre Hirnfunktion gemessen wurde. Bei dieser Aufgabe bekommen die Menschen Reize präsentiert, die negative Emotionen in Form von Gesichtsausdrücken präsentieren. Das ist eine Aufgabe, da weiß man, dass bestimmte Regionen des Gehirns, die mit Angst und Bedrohungsverarbeitung zu tun haben, werden damit stimuliert. Ja, die höheren Areale regulieren die Tätigkeit der angstsignalisierenden untergeordneten Areale.
Das Ergebnis? Versuchspersonen, deren seitlicher hinterer präfrontaler Kortex weniger Kapazitäten besitzt, um negative Emotionen zu kontrollieren, sind empfänglicher für den positiven Einfluss des Grüns. Sie sind offenbar leichter durch negative Gefühle stressbar, kompensieren das aber, wenn sie Parks, Bäume oder Blumen wahrnehmen. Eine frühere Mannheimer Studie hatte bereits gezeigt, dass das Gehirn von Stadtbewohnern generell leichter stressbar ist und diese für psychiatrische Erkrankungen empfänglicher sind. Daher denken die Mannheimer Forscher nun darüber nach, wie man labile Städter schützen könnte. Eine Möglichkeit wäre, per App ein Entspannungsprogramm abzuspielen, wenn so jemand in besonders triste Stadtteile gerät.
Die zweite Möglichkeit wäre, dass man natürlich auch versuchen könnte, Leute systematisch an mehr Grünflächen vorbeizulotsen. Ich persönlich würde natürlich die Lösung von einer wirklich gesunden Stadt präferieren. Und das ist sicherlich auch was, wo man darauf hinarbeiten sollte. Aber das könnte man dadurch natürlich noch erhöhen, solche Effekte.
Grün ist gut fürs Gemüt. Martin Hubert über eine neue Studie zur seelischen Gesundheit von Stadtbewohnern. Weiter geht's mit den Meldungen. Heute vorne mit Sophia Wagner.
Die Wüste ist nicht der beste Standort für Solarzellen. Stattdessen sollte man seine Solarfarm lieber über einem Acker aufstellen. Das zeigen Daten, die jetzt im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht wurden. Demnach mögen Solarzellen keine Hitze. Stattdessen sei der Wirkungsgrad unter kühlen, trockenen und leicht windigen Bedingungen maximal. Die Daten stammen von einem Projekt im US-Bundesstaat Oregon. Dort wurden neben der Effizienz mehrerer größerer Solaranlagen auch die umgebenden Wetterbedingungen aufgezeichnet. Mit den Resultaten führten die Forschenden dann eine weltweite Standortsuche durch. Die klimatisch besten Bedingungen für Solarzellen bietet demnach Ackerland. Laut der Studie würde es reichen, 1% der weltweiten Ackerflächen mit Solarzellen zu bestücken, um den Energiebedarf der ganzen Welt zu decken.
Die Erwärmung der Meere tötet Korallen schneller als bisher gedacht.
Schon innerhalb weniger Tage kann eine Hitzewelle Korallenpolypen abtöten. Eine anschließende Besiedlung durch kalkzersetzende Bakterien zerstört das Skelett der Korallen. Es wird brüchig und beginnt zu zerbröseln. Dieser Prozess dauert weniger als 2 Wochen. Das berichten australische Forschende im Fachmagazin Current Biology. Die Vorgänge gehen demnach über die sogenannte Korallenbleiche hinaus. Bei der Bleiche sterben vor allem die symbiotischen Algen, die in den Kalkgerüsten der Korallen leben und ihnen ihre bunten Farben verleihen. Durch den Tod der Polypen und die Zersetzung des Kalkgerüstes würde jedoch die gesamte Struktur des Ökosystems zerstört. Bisher ging man davon aus, dass diese Prozesse sich über mehrere Monate oder Jahre ziehen.
Aktivierte Stammzellen könnten künftig Löcher im Zahn reparieren.
Bei Versuchen an Mäusezähnen ist ein internationales Team aus Forschenden auf ein Gen gestoßen, das bestimmte Stammzellen im Mundraum aktiviert. Die Aktivierung der Zellen führe zur Produktion von Dentin, dem Stoff also, der die harte Hülle unserer Zähne formt. Die Forscher hoffen, dass man so in Zukunft Karieslöcher stopfen kann. Erste Versuche mit löchrigen Zahnmodellen im Labor hätten gute Resultate gezeigt. Ob eine klinische Anwendung wirklich funktioniere, müsse aber erst noch getestet werden. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen.
Rauchsäulen lösen sich in der Atmosphäre überraschend schnell auf.
Große Waldbrände führen in manchen Fällen zu Wolkensäulen, die bis in die Atmosphäre reichen. Wie durch einen Schornstein werden Rußpartikel in dieser Säule in die Höhe gesogen. Dort können sie sich horizontal über weite Distanzen ausbreiten und Regionen beeinflussen, die meilenweit vom Brandherd entfernt sind. Im Fachmagazin Science liefen Forschende aus den USA jetzt neue Einblicke in die Lebensdauer dieser Rauchwolken. Diese ist anscheinend 40% kürzer als bisher gedacht. Das liege daran, dass die herkömmlichen Modelle die photochemische Zersetzung der Partikel nicht einbeziehen. Für ihre Berechnungen nutzten die Forschenden Satellitendaten, die während der Waldbrandsaison 2017 über der Nordwestküste der USA gesammelt wurden. Der Ruß hielt sich damals für über 8 Monate in der Atmosphäre.
Goliath-Frösche können bis zu 2 Kilo schwere Steine bewegen.
Diese Fähigkeit nutzen die Frösche bei der Konstruktion von Brutplätzen für ihre Kaulquappen. Das berichten Forschende des Naturkundemuseums Berlin im Fachmagazin Journal of Natural History. Die Brutplätze bestehen aus Tümpeln von bis zu 1 Meter Durchmesser. Diese werden entweder ins Flussufer gegraben oder auch mit Dämmen aus Laub und Kieseln vor der Strömung abgegrenzt. Die Forscher glauben, dass der anstrengende Nestbau ein Grund für die enorme Größe der Amphibien sein könnte.
Sternzeit, 9. August. Apollo-Merkur am Morgen. Von den 5 hellen Planeten macht es Merkur den Beobachtern am schwersten. Er läuft auf der innersten Bahn um die Sonne und entfernt sich nie sehr weit nach links oder rechts von ihr. Daher zeigt er sich in unseren Breiten stets nur wenige Wochen pro Jahr. In den kommenden gut 10 Tagen lugt er in der Morgendämmerung über den Ost-Nordost-Horizont. Merkur geht gut 1,5 Stunden vor der Sonne auf. Für die alten Griechen verkörperte der flinke Planet Hermes den Götterboten. Allerdings galt dies nur für die Sichtbarkeit am Abend. War Merkur am Morgen zu sehen, so galt er als Apollo, der Gott des Lichts und der Künste. Den griechischen Gelehrten war aber klar, dass es sich um dasselbe Objekt handelt. Unsere Bezeichnung Merkur bezieht sich auf den Götterboten mit den geflügelten Schuhen aus der römischen Mythologie. Die ältesten überlieferten Beobachtungen Merkurs stammen etwa aus dem 14. Jahrhundert vor Christus aus Babylon. Wegen seiner schnellen Bewegung war er auch dort der Götterbote, Nabu. Zuweilen wurde er springender Planet genannt. Tatsächlich springt Merkur im Laufe eines Jahres häufig hin und her. Der innerste Planet braucht nicht einmal 3 Monate für einen Umlauf um die Sonne. Dadurch kommt es zu je 3 Abend- und Morgensichtbarkeiten. In tropischen Gegenden ist Merkur bei jeder Erscheinung ein auffälliges Objekt. In unseren Breiten zeigt er sich nur, wenn die Ekliptik, wie jetzt, steil zum Horizont verläuft. Daher eilt nun der Götterbote bis Ende kommender Woche über den Morgenhimmel.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins Wochenende. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Deutschlandfunk, Hörtipp. Insekten sind bei den meisten Menschen eher unbeliebt. Vor allem, wenn sie uns nicht schlafen lassen. Doch abgesehen von nächtlicher Ruhe ist eine Welt ohne Insekten alles andere als lebenswert. Denn in der Biosphäre spielen die Sechsbeiner eine zentrale Rolle.
Das zeigt ganz eindeutig, auf wie vielen verschiedenen Ebenen diese Player in so einem Ökosystem miteinander vernetzt sind. Und was da passieren kann, wenn man da nur einzelne Mitspieler herausnimmt.
Fliegen und sterben. Die Sendereihe in Forschung aktuell.
Sollen wir den wieder freilassen?
Ja, die lassen wir jetzt hier wieder fliegen.
5 Reportagen über die schwindenden Lebensräume von Insekten. Ab Montag um 16.35 Uhr im Programm und online unter deutschlandfunk.de/Forschung.